ersten machen wir jetzt mal nur zwei.
Wir sind ja im Advent, das habt ihr alle gemerkt, und im Advent haben wir gesagt, wir würden gerne so eine Predigtreihe machen zu Personen, bestimmten, besonderen Personen der Adventsgeschichte. Und ich glaube, diese Predigtreihe, dieser Ansatz, der macht Sinn. Es macht Sinn, sich das Drumherum um Weihnachten anzuschauen. Denn Weihnachten, das ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Das Größere ist in unserer Geschichte nicht passiert, als dass Gott Mensch wurde. Und Gott wird nicht einfach so Mensch, völlig aus dem Nichts, aus dem Off raus, sondern Gott bereitet die Bühne vor. Gott bereitet die Bühne für seinen Sohn vor. Und das schauen wir uns an. Heute wird es um Zacharias gehen. Und ich weiß, ich sage das relativ regelmäßig, aber so ist das bei mir. In der Vorbereitung dachte ich, oh weia, wieder mal sagt mir der Text nichts. Wieder mal ist das irgendwie eine nette Geschichte, aber was hat die bitteschön mit uns zu tun? Und wieder mal hat Gott es in der Vorbereitung geschafft, dass er zu mir gesprochen hat. Dass er zu mir was gesagt hat. Dass das für mich irgendwie lebendig wurde. Und ich bin, glaube ich, immer derjenige, der am meisten von meinen Predigten profitiert. Aber meine Hoffnung ist, dass ihr auch ein bisschen mit profitiert. Zacharias, so wird er in Lukas Kapitel 1 vorgestellt. Ihr könnt es mitlesen, entweder in den Bibeln oder hier vorne. Da heißt es: Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Das ist Zacharias. Zacharias war Priester. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, zu der Zeit, sozusagen um Null rum, zu der Zeit lebten in Israel ungefähr 8.000 Priester. 8.000 bis 10.000 Priester. Und die lebten im ganzen Land verstreut und die waren in 24 Gruppierungen a 300 bis 350 Priester unterteilt. Und die wiederum waren zweimal pro Jahr eine Woche in Jerusalem dran mit Dienst am Tempel. Ja? Also 8.000 Priester in 24 Gruppen a 300 Leute, die zweimal im Jahr eine Woche in Jerusalem Dienst hatten. So. Was sie dort gemacht haben, war unter anderem das Brandopfer zweimal täglich darzubringen. Und dazu ist der Priester in den Tempel, in das Heiligtum gegangen und er ist vor dem Vorhang, der den Weg zum Allerheiligsten abgetrennt hat, sozusagen zum Wohnort Gottes, da stand der Altar und auf diesem Altar wurde das Räucheropfer dargebracht. Jetzt ist die Frage, wenn man so viele Priester hat, wer bekommt diesen ehrenvollen Job, das Räucheropfer darzubringen? Und das wurde, wir haben es gerade gelesen, das wurde per Los ausgelost. Und das bedeutet, man muss sich das vorstellen, so viele Priester, das war für viele eine einmalige Chance in ihrem ganzen Leben. Es gibt Priester, die durften es nie machen, weil sie einfach kein Losglück hatten. Das war ein bisschen wie Lotto, 1 aus 8.000. Chance ist immer 1 zu 8.000 oder 1 zu 333, je nachdem. Und dann ging die Kugel wieder zurück und es wurde beim nächsten Mal wieder gelost, aber die Chancen sind nicht gestiegen. Das heißt, viele haben das nie erlebt. Und für Zacharias war die Chance auch groß, dass er das nie erleben würde. Der war schon alt. Aber er wird gezogen und dann geht er hinein. Und er wusste, was ihn da erwartet. Man hat darüber gesprochen, das war klar, da steht der Altar und das Räucherwerk. Aber das, was er dann gesehen hat, das hat er nicht erwartet. Wir lesen weiter. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. So etwas gab es noch nie. Aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleibe wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Im gleichen Geist, mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Die Situation ist, da kommt Zacharias Gott so nah, wie es ein halbwegs normaler Mensch nur tun kann. Er kommt bis an den Vorhang vors Allerheiligste. Eigentlich viel näher geht nicht. Und dann passiert das Überraschende, auf einmal redet Gott tatsächlich. Und das ist wirklich eine große Überraschung, weil 400 Jahre lang sind der Priester ein- und ausgegangen, haben Opfer dargebracht, haben zu Gott gebetet, dass er doch bitte den Messias schicken möge. Und 400 Jahre war Schweigen. 400 Jahre war keine Reaktion. Und dann kommt der alte Zacharias, der schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, überhaupt noch dran zu kommen. Und auf einmal steht da der Bote Gottes und spricht und kündigt den Messias an. Und das Interessante ist, er kündigt den Messias nicht einfach nur so an, er wird kommen, sondern er kündigt ihn in Zusammenhang mit Zacharias an. Gott verknüpft dieses weltgeschichtliche Handeln mit dem Leben, mit dem Privatleben von Zacharias. Der Engel sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Welches Gebet hat Gott erhört? Hat Zacharias da gerade vom Vorhang des Allerheiligsten um Nachwuchs gebetet? Aus dem Grammatischen wird ganz deutlich sichtlich, von der Grammatik her, es geht hier nicht um ein Gebet, was er irgendwann gesprochen hat, als er noch Hoffnung darauf hatte, Nachwuchs zu bekommen. Sondern es geht um das Gebet hier, das er direkt am Altar gesprochen hat. Normalerweise wurde dort gebetet für das Volk. Der Priester hat für das Volk gebetet und für das Kommen des Messias. Und Gott sagt, dein Gebet ist erhört. Ich werde den Messias schicken. Und dein Leben, du spielst dabei eine wichtige Rolle. Gott verknüpft die Weltgeschichte mit diesem alten Mann und seiner alten, unfruchtbaren Frau. Kannst du dir vorstellen, dass heute genau sowas passiert? Heute hier im Gottesdienst. Dass Gott gleich zu dir sagen wird, ich will hier Geschichte schreiben. Ich möchte Geschichte schreiben. Und ich will die Geschichte mit dir und deinem Leben verknüpfen. Kannst du dir vorstellen, dass das heute passiert? Ich behaupte mal, die meisten von euch sagen, ja, irgendwie theoretisch schon, aber wie soll das aussehen? So richtig glaube ich es eigentlich nicht. Bei Zacharias, da war das nicht groß anders. Nur nochmal, dass wir die Situation klar haben. Zacharias ist im Tempel, da steht dieser große Engel Gabriel vor ihm und redet mit ihm. Und dann hat Zacharias zeigt er folgende Reaktion. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen Jahren. Er war ein Gentleman. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Und was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Ich finde das eine total spannende Reaktion von Zacharias. Der kann es nicht glauben. Er sagt, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Zeichen haben? Woran soll ich denn erkennen, dass das tatsächlich eintreffen wird? Könnte ich bitte ein Zeichen bekommen? Ihr habt die Situation, Zacharias steht im Tempel, ich wiederhole es nochmal. Er will dann das Opfer darbringen, dann steht da ein großer Engel und spricht mit ihm. Und Zacharias sagt, könnte ich irgendeine Art von Zeichen bekommen? Ich kann mir vorstellen, dass Gabriel, der Engel, sagt, hallo, ich bin das Zeichen, du sprichst gerade mit einem Zeichen. Aber das Lustige ist, oder das was heißt lustig, Zacharias, der stellt so eine ganz typische Frage. Die kommt zigmal in der Bibel vor. Immer wenn Gott was vorhat, immer wenn er Menschen mit einbeziehen will in seinen Plan, dann kommt die ganz regelmäßig diese Frage, wer bin denn eigentlich ich? Als Mose berufen wird, ich bin doch nichts. Wer bin ich? Ich kann nichts. Als Gideon berufen wird, wer bin ich? Ich bin der Kleinste und Schwächste und so weiter. Und hinter dieser Frage, wer bin ich? Ich bin doch klein, meine Möglichkeiten sind gering. Was kann ich schon bewegen? Da steht eigentlich eine andere Frage. Da steht nämlich diese Frage, wer bist eigentlich du, Gott? So mächtig, so kraftvoll kannst du gar nicht sein, als dass du mit mir wirklich was bewegen könntest. Irgendwie kann ich Zacharias verstehen. Ich finde, es macht ihn auch diese Reaktion, die macht ihn sehr nahbar. Denn das, was hier über seinen Sohn ausgesagt wird, das ist nicht ganz ohne. Er wird mit Geist erfüllt sein, er wird dem Herrn vorausgehen, er wird die Väter zu ihren Kindern bekehren. Das ist ein komischer Ausdruck. Väter zu ihren Kindern bekehren. Was damit gemeint ist, Ungehorsame zu Gerechten zu machen, das ist ein Ausdruck dafür, dass er eine Gesellschaft aufrichtet, genauso wie sie gedacht war, wie Gott sie sich gedacht hat, dass keine Trennung da ist, sondern alles in den richtigen Beziehungen. Und er soll Gott, ein vorbereitetes Volk, quasi auf dem Silbertablett präsentieren. Ich verstehe, dass Zacharias gestutzt hat, trotz Engel und Co. Und er stutzt nicht nur, sondern es verschlägt ihm, oder Gott verschlägt ihm buchstäblich, die Sprache. Und dann hat Zacharias 9 Monate Bedenkzeit. Er hat Ruhe, kann nichts reden, nichts produzieren. Er hat Zeit, um das, was er gerade erlebt hat, zu reflektieren. Und dann kommt der große Tag. Sein erster Sohn wird geboren. Großes Fest. Und er lässt ihn Johannes nennen, kommuniziert das per Pad und also per Schreibtafel. Ja. Und dann, als er das kommuniziert hat, dann kann er wieder sprechen. Und dann findet er wieder Worte. Jetzt muss man sich das vorstellen, der war 9 Monate still. Und dann erlebt er dieses auch emotionale Ding. Er hält seinen Sohn in den Armen das erste Mal. Da hat sich manches aufgestaut. Und dann kommt ein Lied aus ihm heraus, ein Lobgesang. Und den gucken wir uns jetzt noch an. Erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes Zacharias prophetische Worte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er es durch seine heiligen Propheten schon seit langem angekündigt. Er wollte uns retten vor unseren Feinden, aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Er wollte unseren Vorfahren Erbarmen erweisen und die Zusagen seines heiligen Bundes nicht vergessen, den er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unser Ahnvater Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können, als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Und dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das ist das Lied von Zacharias. Tolles Lied mit 3 Strophen. Am Anfang redet er über das Handeln Gottes, dann singt er ein Lied quasi auf seinen Sohn und er endet damit, wozu das alles passiert, mit Jesus und mit uns. Und die erste Strophe, die ist ganz spannend. Er spricht davon, dass jetzt die Rettung von den Feinden, von denen, die Israel hassen, kommt. kommt, um uns aus der Macht der Feinde zu befreien, sagt er. Und so nachvollziehbar und so gut das klingt, ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist, davon hat der Engel nichts gesagt. Zacharia sagt, jetzt kommt die Befreiung von all unseren Feinden. Aber der Engel hat davon keinen Ton erwähnt. Und das ist eine spannende Stelle, weil man kann hier sehen, was in diesen 9 Monaten passiert ist. Seine Frau ist schwanger geworden. Und er ist auch mit dieser Erfahrung im Tempel sehr schwanger gegangen. Und er hat seine Schlüsse gezogen. Gott ist nach langer Zeit der Stille erschienen. Und Zacharias hat sein Verständnis von der Messiasgestalt in diese Ankündigung reingelegt. Für ihn war klar, wenn der Messias kommt, dann werden wir die Römer, die uns unterdrücken, dann wird er die beseitigen, dann wird er die vertreiben. Und dann erscheint ihm dieser Engel und er redet zu ihm, wie er es deutlich nicht machen kann. Und trotzdem ist Zacharias nicht gefeit davor, dass er das Reden, was von Gott kommt, durch seine eigene Brille wahrnimmt. Und das ist was, das zieht sich durch die komplette Kirchengeschichte. Man kann alles in die Bibel reinlesen und auch alles wieder rauslesen. Sklaverei, Sklaven zu halten, wurde mit der Bibel begründet. Die Abschaffung der Sklaverei wurde mit der Bibel begründet. Kinder zu züchtigen, wurde mit der Bibel begründet. Kinder nicht zu schlagen, wurde mit der Bibel begründet. Die Todesstrafe wurde mit der Bibel begründet und die Abschaffung der Todesstrafe wurde mit der Bibel begründet. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Und das, was ich dabei interessant finde, ist, das ist nicht abgeschlossen, dass man sagt, na, jetzt haben wir es. Jetzt im 21. Jahrhundert mit freikirchlichem Verstand haben wir es verstanden, was Gott wirklich will. Und davor gab es noch ein paar Missverständnisse, aber jetzt haben wir es. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir uns immer wieder mal 2 Schritte von unserer Tradition wegmachen und uns fragen, was sagt Gott denn eigentlich wirklich? Nicht, was finde ich eigentlich sowieso richtig und wo könnte ich was in der Bibel finden, was meine Meinung untermauert? Ich merke das bei mir selber immer wieder, dass ich denke, ich wüsste, wer Gott ist und was Gott will. Und ich finde auch Belege dafür in der Bibel, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich schaffe es dabei gleichzeitig ganz wunderbar, andere Sachen einfach auszublenden, weil ich meine Brille aufhab. Was mir das gezeigt hat, ist, wir müssen immer wieder uns ein Stück von unserer Tradition entfernen. Ich muss immer wieder kritisch die Frage stellen, was glaube ich und warum glaube ich das? Glaube ich das, weil man das halt so macht? Weil wir das schon immer so gemacht haben? Weil ich so gelernt habe? Oder ist es tatsächlich, was für mich gerade so wichtig scheint, ist es tatsächlich auch für Gott so wichtig? Ich muss immer wieder einen Schritt zurück machen, um dann ganz neu in die Schrift zu schauen. Nicht umsonst hat Luther gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, nicht die Tradition. Allein die Schrift. Und die Schrift, die ist manchmal schwierig, kontextuell und so weiter, aber wir müssen, was zählt, ist die Schrift und nicht die eigene Vorliebe oder Tradition. Und das ist ein endloses Unterfangen eigentlich. Und ich will uns alle gemeinsam ermutigen, genau hinzuschauen. Uns immer wieder auch korrigieren zu lassen, dass wir auch mal liebgewonnene Positionen, weil die vielleicht gewohnt und damit auch sicher sind, die auch mal wieder über Bord zu werfen, wenn wir was anderes erkennen. Zacharias, der legt was in die Worte des Engels, was da gar nicht so war und was dann auch nicht so eingetroffen ist. Die Römer sind nicht durch Jesus verschwunden. Und dann macht er aber weiter und dann redet er über seinen Sohn Johannes, dieses Kind, was ihm der Engel angekündigt hat. Und er sagt, du Johannes, du wirst ein Prophet des Höchsten sein. Und dann erklärt er, wie das genau aussehen wird. Er sagt, du wirst dem Herrn vorangehen, um ihm den Weg zu bahnen. Und das ist ein interessanter Job, den Johannes da zugewiesen bekommt. Er soll Jesus vorausgehen und den Weg für ihn bahnen. Wozu das denn? Braucht Gott jemand, der ihm irgendwie einen Weg freiräumt? Ich dachte immer, das wäre Sache der Volks- und Raiffeisenbanken oder so. Aber anscheinend nicht. Gott braucht anscheinend jemand, der vor ihm den Weg frei macht. Das hat er schon zig hundert Jahre vorher durch einen Propheten angekündigt. Und jetzt soll das Wirklichkeit werden. Warum braucht Gott so jemand? Jemand, der vor ihm hergeht und ihm den Weg bahnt. Vermutlich doch deshalb, weil ganz viel im Weg liegt. Weil für viele der Weg zu Jesus, beziehungsweise Jesu Weg zu ihnen, aus was für Gründen auch immer, versperrt ist. Weil sie vielleicht ein falsches Bild von uns, von mir, von Gott vermittelt bekommen haben, dass er ein rachsüchtiger, kleinlicher, zeigefingerschwingender Gott ist, dass er ein Gott ist, der irgendwie distanziert ist, gar nichts mit uns groß zu tun haben will. Vielleicht sind das so Dinge, die im Weg liegen und Gott sagt, ich brauche jemand, der für mich einen Weg bahnt. Einer, der mit diesen Missverständnissen aufräumt und die Menschen auf mich vorbereitet, so wie ich wirklich bin. Und wenn das galt, als Jesus hier als Mensch unterwegs war, als er quasi Gott zum Anschauen, Gott zum Anfassen war, wenn er selbst damals einen Wegbereiter gebraucht hat, wie viel mehr braucht er dann heute einen, wo 2000 Jahre ins Land gegangen sind, wo man ihn nicht mehr so direkt sehen kann, wo so viele falsche Bilder in den Köpfen vorherrschen? Wie viel mehr braucht es heute solche Wegbereiter? Wenn ich an meine Freunde denke, zu denen Jesus noch nicht einen Weg gefunden hat, zu denen Jesus noch nicht durchgedrungen ist, dann sehe ich sofort, dass Wegbereiter heute, zumindest in meinem Kontext, nicht unbedingt die Redner sind. Klar, manchmal muss man auch was irgendwie argumentativ richtig stellen, aber das macht normalerweise nicht den Weg frei. Und was den Weg frei macht, ist, wenn ich wirklich anpacke und Dinge wegräume. Wenn ich meine Freunde praktisch liebe, wenn ich sie nicht verurteile, weil sie anders leben als ich. Weil ich sie annehme. Wenn ich ihnen Gutes tue und ihnen Gott genau so präsentiere, nämlich als Liebenden, als Zugewandten, als einen, der an ihrem Leben Anteil nimmt. Ich glaube, dann räume ich den Weg frei. Bei Johannes, da ging das stark über Verkündigung. Er soll ankündigen, dass der Retter kommt. Und der Retter, der macht laut Zacharias hier drei Dinge. Er vergibt Schuld. Und das ist phänomenal. Schulden zahlt man normalerweise zurück. Aber die werden einem noch nicht vergeben. Kommen wir dahin. Das ist so eine paradoxe Vorstellung, dass es, damit diese Vorstellung irgendwo ankommen kann, dass es dafür einen Wegbereiter braucht. Nicht nur einer, der es einem erklärt, sondern einen Wegbereiter, der einem das zuspricht, der einen das immer wieder am eigenen Leib erleben lässt. Wow, der vergibt gerne. Der trägt nicht nach. Der geht großzügig mit meinen Schwächen um. Wenn ich das erlebe, dann erlebe ich einen Wegbereiter Gottes. Das ist das eine. Und dann sagt er, dieser Retter, der kommt in diese katastrophale Dunkelheit dieser Welt hinein. Und er kommt da hinein mit ganz viel Erbarmen, mit viel Liebe und Mitleiden. Aber er kommt nicht einfach nur rein, um den Menschen in ihrer Dunkelheit beizustehen. Sie ein bisschen zu trösten und ihnen in der Dunkelheit nahe zu sein. Das macht er auch. Aber hier wird noch von mehr gesprochen. Er kommt nämlich als Licht. Und der Charakter von Licht ist, dass es Dunkelheit vertreibt. Da, wo Licht ist, muss Dunkelheit weggehen. Licht sorgt dafür, dass es die Natur des Lichts, dass Dunkelheit verschwindet. Licht ist stärker als Dunkelheit. Und das ist nicht nur irgendwie so eine weihnachtliche Phrase. Das ist tatsächlich so. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, von Michael, von einem, der wirklich im Dunkeln saß, der im Tal des Todes saß. Michael ist ein 78-jähriger Kenianer, der bei einem UN-Abgesandten als Wachmann gearbeitet hat. Dieser UN-Offizielle wurde überfallen und wurde erschossen. Michael wurde niedergeschlagen in Kenia. Und die Polizei wusste nicht, was sie mit diesem Fall machen soll. Sie konnten ihn nicht aufklären, standen aber unter Druck, Resultate zu liefern. Und haben einfach Michael verhaftet, weil er vor Ort war. Er war ja da, am Tatort sozusagen. Dass er da als Wachmann gearbeitet hat, hat niemand interessiert. Man hat ein paar Beweise gefälscht und Michael wurde zum Tode verurteilt. Das war im Jahr 2009. Und ihr wisst ja, dass ich neben hier der FEG noch für IJM arbeite, und Anwälte von uns haben in Kenia von diesem Fall gehört und haben gesagt, hier stimmt was hinten und vorne nicht. Und sind dem nachgegangen und haben gemerkt, okay, dieser Mann ist unschuldig. Und haben angefangen zu arbeiten für ihn. Aber in der Geschichte Kenias ist noch niemals ein zum Tode Verurteilter wieder freigekommen worden. Das gab es noch nie. Und da kann man noch so viel gute Arbeit reinbringen. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Und dann haben sich 1000 Leute von unserer Organisation im Frühjahr 2011 getroffen und haben ein Wochenende lang gebetet und gesagt, Gott, wir brauchen hier ein Wunder. Wir brauchen, dass du mit deinem Licht in dieses dunkle Kerkerverlies reinkommst. Ohne Wunder funktioniert das nicht. Und 2012, letztes Jahr, war ich auf dieser Veranstaltung, diesem Wochenende, wo wir zusammen beten. Und da habe ich Michael kennengelernt. Michael stand auf der Bühne. Michael ist auf Kaution freigekommen. Das war der erste zum Tode verurteilte Kenianer, der auf Kaution freigekommen ist. Und Michael stand auf der Bühne und hat drei Worte gesagt. Und hat gesagt, your prayers matter. Eure Gebete machen den Unterschied, weil sie Licht in Dunkelheit bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vor 8 Tagen ist Michael vom kenianischen Gericht endgültig freigesprochen worden, ist damit der erste Kenianer, dem das geschehen ist. Und das war Gott. Wegbereiter für unseren Gott zu sein, das bedeutet, sich einzusetzen für Menschen, die im Dunkeln sind. Ganz aktiv. Aktiv kann auch sein, ganz aktiv zu beten. Und dann das Letzte, dieses Licht, das denen leuchtet, die im Dunkeln sind. Er sagt, das wird uns alle auf den Weg des Friedens führen. Ich finde, es ist ein schönes Bild, das Zacharias da am Ende malt. Er sagt, der Gott, der jetzt kommt, der vergibt, der verdrängt Dunkelheit und er wird uns alle auf den Weg des Friedens ausrichten. Wörtlich steht da, er wird unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Er wird unsere Füße umlenken auf den Weg des Friedens. Jeder Weg beginnt mit einem Schritt. Und der Weg des Friedens, der ist nicht immer ganz leicht zu gehen. Mal stolpert man, mal fällt man hin. Aber bei allem Stolpern, Hinfallen, Aufrappeln kommt man doch irgendwie vorwärts auf dem Weg des Friedens. Wie sehen so Schritte aus auf diesem Weg? Johannes, über den das hier alles gesagt wird, der Wegbereiter sein soll, der konkretisiert das 2 Kapitel später. Da wird er nämlich gefragt, was sollen wir denn tun? Und dann sagt er, es ist ganz simpel. Er sagt, teilt, gebt denen, die nichts haben. Ganz einfach. Und dann sagt er, betrügt nicht, handelt fair und seid gerecht, unterdrückt nicht andere. Seid gerecht, und zwar nicht gerecht in dem Sinn, dass jeder das bekommt, was er verdient, sondern dass jeder das bekommt, was er braucht. Und das ist ein großer Unterschied. Diese Art von Gerechtigkeit, das ist Friede. Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern auf dem Weg des Friedens sich zu machen, bedeutet aktiv Situationen des Heils, des Heilwerdens, Heilseins herstellen. Sich auf den Weg machen. Ganz konkreten Schritten. Und das ist nicht irgendwie was Banales, was man so nebenbei macht, sondern da passiert genau das, was am Anfang passiert ist, dass sich das Handeln Gottes mit unserem Leben verbindet, wo sich Himmel und Erde, wo die ineinander übergehen und sich verschmelzen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, ob du dir vorstellen kannst, dass Gott heute zu dir sagt, ich möchte Geschichte schreiben. Und ich möchte Geschichte mit dir schreiben. Hier sagt er dir, wie das gehen kann. Indem du Wegbereiter für ihn wirst. Indem du auf das Heil hinweist. Indem du Licht bringst. Indem du Friedensstifter wirst. Genau so will Gott mit dir Geschichte schreiben. Genau so will Gott mit dir Geschichte Menschen verändern. Da liegt eine große Verheißung und Versprechen Gottes drauf. Jesus sagt mal, ihr Friedensstifter, ihr dürft euch freuen auch wenn das manchmal anstrengend ist. Aber das Friedenstiften, das wird euch zu Kindern Gottes machen. Das gibt euch meine DNA. Das macht euch zu einem Teil von mir. Wo könntest du in den nächsten Tagen als Friedensstifter, als Wegbereiter auftreten? Die nächsten Tage stehen ja in dem Ruf, nicht immer die allerfriedlichsten zu sein. In der Familie und so. Wo ahnst du schon was? Wo Sprengstoff ist? Wo könntest du ganz aktiv da als Friedensstifter reinwegen? Überlegt mal. Hört mal hin, was Gott euch da sagt. Gott segne euch. Amen.